Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Woche 3 ist zu Ende und wir haben viele Spiele, auf die wir zurückblicken müssen, weil es wirklich sehr, sehr viele Überraschungen gab. Siege, mit denen man nicht gerechnet hatte, oder auch Leistung, mit denen man nicht gerechnet hat. Aber bevor wir zum sportlichen Teil kommen, müssen wir auf den politischen Teil gucken, der in dieser Woche sehr, sehr stark Einzug gehalten hat. Der Präsident der Vereinigten Staaten, den wir jetzt wahrscheinlich gehört haben, hat sich geäußert gegenüber den Menschen oder den Spielern, die während der Nationalhymne knien. Damit hat ja ein gewisser Colin Kaepernick damals angefangen, vor ja über einem Jahr ist das schon her. Und er hat dazu aufgefordert, die Besitzer, alle Spieler, die knien, rauszuschmeißen, hat sie als Hurensöhne bezeichnet. Sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Radio sagen, aber ich denke, wir sollten noch die Bezeichnung so nennen, wie er sie auch genannt hat. Hat er noch nachgelegt, dass er der Meinung ist, dass die Zuschauer wegbleiben, weil ja die Spieler nicht die Fahne und die Hymne der Amerikaner respektieren. Wir kennen die Amerikaner als sehr nationalstolz. Und was dann kam, Clemens, das war eine Reihe von Solidarität. Ich glaube, wie wir sie schon ganz, ganz lange nicht mehr in der NFL gesehen haben.
Ja, definitiv. Das war unglaublich. Teilweise gegnerische Mannschaften mit den Armen einander verschränkt. Also ich glaube, so ziemlich alle Mannschaften hatten die Arme ineinander verschränkt. Und besonders vier Teams würde ich da jetzt mal kurz rausgreifen. Das wären einmal die Dallas Cowboys, wo sich alle inklusive dem Owner hingekniet haben, Jerry Jones. Also da hieß es ja sogar erst noch, dass es da eher Ärger gibt, wenn sich jemand hinkniet, aber dann lief es so ab, hat mich sehr überrascht. Und dann die Pittsburgh Steelers, die Tennessee Titans und die Seattle Seahawks, die sind nämlich geschlossen drin geblieben. Die kamen einfach zur Hymne nicht raus. Eigentlich ist das vorgeschrieben, dass man das tun muss, aber diese drei Mannschaften haben gesagt, nein, aus den Gründen, die wir jetzt hatten, bleiben wir aus Protest bei der Nationalhymne drin und kommen erst danach raus.
Genau, ihr habt es gehört, Clemens Mauch ist wieder mit bei uns dabei. Ich habe natürlich die Vorstellung vergessen. Das tut mir leid, mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Die Stimme habt ihr mit Sicherheit schon erkannt. Bei uns ist heute natürlich auch wieder Florian Haarer. Hallo Florian.
Hallo.
Und wir haben ein neues Gesicht dabei, oder beziehungsweise eine neue Stimme. Ihr werdet die schon kennen vom Füchsle-Talk, und zwar ist der Hans-Peter mit dabei. Hallo Hans-Peter.
Hi, grüß euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
Genau, wir gehen dann weiter in die Diskussion. Florian, kommen wir jetzt zu dir. Wir haben wirklich eine unglaubliche Solidarität gesehen. Auch Clemens hat es angesprochen, wirklich viele Sachen. Wie stehst denn du allgemein zu dieser Diskussion? Stehen oder kniende Spieler während der Nationalhymne? Findest du, das ist richtig, das sollte man tun? Oder bist du eher bei Donald Trump und zu sagen, ja, alle, die das machen, sollen eher rausgeschmissen werden?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ich bin beeindruckt davon, wie groß tatsächlich die Reaktion an dem Wochenende war. Das hatte ich davor tatsächlich nicht erwartet, dass gleich drei Teams in der Kabine bleiben und sich wirklich ein Teil der Spieler hingekniet hat. Also es waren ja wirklich viel mehr als davor. Und grundsätzlich bin ich da auch bei der Meinung der Spieler und finde, dass sie ihr Recht haben, ihre Meinung frei auszudrücken. Und finde auch, dass der Präsident da nicht, also einerseits unsachlich handelt und vielleicht sogar von anderen Themen ablenken will. Weil, wenn man jetzt gerade wieder gehört hat, dass der neue Healthcare-Plan vielleicht nicht durchgesetzt wird, sowas wird dann vernachlässigt, weil sich die Amerikaner natürlich stark auf den Sport konzentrieren auch und da ihre Helden und Vorbilder auch drin sehen. Und wenn dann da der Präsident drüber redet, dann ist schnell ein anderes Gesprächsthema gefunden und so versucht er sich da rauszuziehen. Und ich finde aber, es ist selbstverständlich, dass die Spieler knien dürfen, weil es ihr Recht ist zur freien Meinungsäußerung, und finde es auch gut, dass das so ist und dass das eben so gehandhabt wird. Und jetzt hat der Präsident ja vor ein paar Stunden auf Twitter geäußert, dass sie zum Beispiel eine neue Regel initiieren könnten in der NFL, dass Spieler ausgeschlossen werden, die sich hinknien, weil er meint, dass es ja auch andere Regeln gibt, wie, was weiß ich, zum Beispiel für die Touchdown-Celebrations, und dass es dementsprechend da ja auch jetzt noch eine Regel mehr geben könnte fürs Hinknien. Aber ich finde das absolut unberechtigt, dass sich der Präsident, der wesentlich wichtigere Dinge zu tun hätte, da einmischt und versucht, so andere Themen sozusagen zu übergehen.
Ja, darf man wirklich sehr gespannt sein, wie da jetzt auch mit umgegangen wird. Das ist ja ein sehr heikles Thema. Ein gewisser Colin Kaepernick, ich habe ihn schon angesprochen, hat das ja damals angefangen. Er ist im Moment ohne Verein. Es wird auch spekuliert, dass einfach aufgrund dieser Aktion, die er damals ja ausgelöst hat, er entsprechend kein neues Team finden kann. Das ist reine Spekulation mit Sicherheit, da sind wir auch nicht so nah dran, aber es kann durchaus ein Grund dafür sein, dass Teams ihn scheuen, weil mal abgesehen davon, dass er vielleicht auch von der Leistung jetzt nicht so stark war in den letzten Jahren. Hans-Peter, ich war sehr überrascht von den Cowboys. Sie gelten ja als das All-Americans-Team und sind auch ein Team, was ja den Republikanern sehr, sehr nahe steht. Und das ist ja Donald Trump bekanntlich auch. Hat vielleicht Donald Trump damit auch eine gewisse Grenze überschreitet, weil Football ist nun mal einer der Lieblingssportarten, gerade in Texas, was auch ein sehr republikanisch geprägtes Bundesstaat ist. Und dass dann doch diese Aktion von den Cowboys geschlossen kommt mit Ona, das hat mich doch wirklich sehr, sehr überrascht. Was sagst du dazu?
Ja, ich fand's spannend, zumal man muss ja da klarstellen, dass die Cowboys ja nicht während der Hymne gekniet haben. Die haben sich vor der Hymne hingekniet, waren kurz unten und standen dann während der Hymne. Also das war ja mehr nur ein Abknien davor, so wie ich das gesehen habe. Korrigiert mich, wenn ihr es anders gesehen habt, aber bei der Hymne. Florian?
Genau, das stimmt.
Ja, genau, das stimmt, ja.
Ja, genau. Während der Hymne standen sie eingehakt und Jerry Jones hat da sich im Prinzip eingereiht mit den anderen Ownern, also mit der NFL, mit den entscheidenden Personen in der NFL, die Owner, dass sie mit bei der Hymne dabei standen und Einheit damit gezeigt haben. Fand ich eine gute Sache, dass man das nicht während der Hymne gemacht hat, sondern einfach nur die Geste aufgezeigt hat. Dass man da komplett geschlossen zu dem steht, dass da freie Demokratie gelebt werden darf, dass die Spieler ihre Meinung frei äußern dürfen und das in jeder Art und Weise, wenn sie mit irgendwas nicht einverstanden sind, wie zum Beispiel jetzt diese Protestbewegung mit dem Knien, dann dürfen sie das kundtun. Das ist ein freies Land, so definiert sich ja Amerika oder die Vereinigten Staaten. Und dass Trump da einschneidet, ist ja eigentlich auch gegen all das, was Republikaner oder sonst jemand tun. Er greift da die Meinung von einer kleinen Hardliner-Gruppe, sage ich mal, auf, die aber nicht die Wahlen entscheiden, für einen Wahlkampf, der da läuft, und trifft aber damit das gesamte Land und versucht ein Land, das eigentlich geschlossener bis vor den Wahlen letztes Jahr, also in der Politik denn je war, wo wirklich alles normal ist, hat er es geschafft, dass in die NFL Game Day Morning Crew hat es gesagt, die sitzen da alle zusammen, die Teams sitzen immer alle zusammen, haben Meetings und man war geschlossen und so eine Situation kann das alles auseinanderbringen. Da wird dann wieder jede einzelne Herkunft und Hintergrund separat gesetzt. Obwohl alle in einem Raum sind, sind alle wieder für sich in ihren Gruppen. Und das ist ganz, ganz schwer. Und die NFL hat da richtig drauf reagiert und das richtig aufgezeigt, dass in einem Sport da das ausgelebt werden kann und auf der Fläche gezeigt wird, dass Demokratie noch lebt und nicht von einem Präsident, der mal eben alle beleidigt, zerstört werden kann. Es hält alle noch eher zusammen, noch stärker denn je.
Genau, diesen Zusammenhalt finde ich, das ist auch wirklich was man von dieser Wochenende wirklich herausheben kann. Es reden schon Leute davon, dass man dieses Wochenende noch in Jahrzehnten erinnern wird, einfach aufgrund dieser Solidarität zwischen den Mannschaften, zwischen den verschiedensten, auch den Gruppen dann, zwischen Schwarzen und Weißen, die ja gerne Donald Trump trennen möchte mit dem Rassismus dort in Amerika, den es ja bekanntlich gibt. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht, habe mich aber auch sehr gefreut, dass die Mannschaft entsprechend wirklich dann auch was gezeigt haben, richtige Aktionen getroffen haben, sowohl die Spieler als auch die Trainer, als aber natürlich auch die Owner. Das war natürlich ein ganz, ganz wichtiges Zeichen dafür, dass man im Sport zusammenhält, dass Sport auch verbinden kann. Das ist die Rolle des Sports, dass man über Ethnitäten, über Religionen hinweg verbinden kann. Das war wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, das muss ich ganz klar sagen. Und Donald Trump hat ja auch noch was gesagt. Er ist ja der Meinung, dass die Spiele langweilig sind und dass man da auch die viele Spieler fehlt, die Zuschauer fehlen, aber auch, weil die Menschen sich hinknien. Und wenn man jetzt sieht, die Spiele der Woche, würde ich sagen, dass die NFL nicht langweilig ist. Aber darauf gehen wir nach einer kurzen Pause aus, weil ich denke, wir haben ganz, ganz viel zu besprechen zu den Spielen. Deswegen gehen wir gleich in die Spiele rein und machen dann das erste Spiel, würden wir mal direkt sagen, Rams gegen die 49ers. Also bleibt dran und wir sind gleich wieder zurück für euch.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Und hier sind wir wieder bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Wir haben gesagt, wir haben viel zu anzugucken, viele Spiele, die wir eingehen wollen. Aber bevor wir auf die Spiele eingehen, haben wir Breaking News, Clemens. Es geht um das Thema CTE. Das ist ja die Kopfverletzung, die viele Footballer nach dem Leben haben. Wir haben das schon viel gehört, viel darüber reden. Das ist ein Thema, was von der NFL auch so ein bisschen totgeschwiegen wird. Und es gibt jetzt Nachrichten, dass man das aktuell sogar jetzt prognostizieren kann bei lebenden Spielern, was ja vorher nicht möglich war.
Ja, genau. Bisher war das ja nur möglich, das posthum festzustellen. Hat man ja zuletzt auch jetzt bei Aaron Hernandez, dem ehemaligen Tight End der Patriots und Mörder, festgestellt, dass er da die höchsten TTE-Werte für einen 27-Jährigen hatte, die man jemals hatte. Und da überlegt man durchaus, ob das vielleicht damit zusammenhängt. Und jetzt hat die Boston University vor wenigen Stunden bekannt gegeben, und eben wurde das dann veröffentlicht, dass man da Möglichkeiten finden will, wie man das bei lebenden Menschen feststellen kann, was natürlich ein großer Schritt wäre, auch natürlich, um weiter dagegen anzukämpfen, dass man das in Zukunft nicht mehr hat. Das ist jetzt natürlich alles noch nicht final, und die Sprecherin hat auch gesagt, dass man da noch weitere Forschung natürlich machen muss, aber es ist natürlich erstmal ein guter Schritt, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber ich würde sagen, Thursday night.
Genau, Thursday night, so natürlich, sobald es dort Neues gibt, werden wir natürlich auch da darüber berichten, mal gucken, wie sie dann auch genau was Genaueres dazu sagen werden, wie das genau aussehen soll. Wenn es da was Neues gibt, werdet ihr natürlich bei uns sofort erfahren. Und wir gehen jetzt zu den Spielen rein. Thursday night, du hast es gesagt, Clemens, San Francisco 49ers gegen die Los Angeles Rams. Vor dem Spiel habe ich gesagt, okay, das wird ja low-scoring game werden, Florian. Aber das war Highlight. Richtig offensiv Spektakel, würde ich sagen.
Genau, ich bin mit derselben Einstellung in das Spiel gegangen wie du. Dachte eigentlich, das braucht man sich nicht anschauen. Das wird ein langweiliges Spiel. Ich habe auch gelesen, es gibt Tickets für den Preis von 2 Brezen, also für 14 Euro im Stadion. Und ja, das Spiel hat uns alle staunen lassen, weil die Los Angeles Rams haben 41-39 gewonnen. Sie haben den ersten Touchdown nach 12 Sekunden erzielt, direkt eine Interception. Und dann das erste Play der Rams war direkt ein 3-Yard-Touchdown-Run von Todd Gurley. Und so ging es dann auch weiter. Also 41-39 ist das First-in-the-Night-Game, das bisher die meisten Punkte erzielt hat, mit 80 insgesamt. Und das war ja auch bis zum Ende hin spannend, wenn man sich das anschaut. 41-39, da hatte San Francisco beinahe noch die Möglichkeit, wieder auszugleichen. Sie haben es dann leider nicht mehr geschafft. Aber es war schon eben sehr spannend, und ja, sie sind ja dann auch dafür gegangen, bei Fourth Down mit 1,44 noch zu spielen. Dann ist der Quarterback nochmal gesackt worden und dann war es halt vorbei. Und ja, man hat gesehen, San Francisco, die Defense war einfach müde, weil sie ja davor gegen Seattle gespielt hat, da viel auf dem Platz stand und jetzt nur wenig Zeit hatte, sich zu erholen. Und in Los Angeles, da läuft die Offensive. Die sind jetzt 2-1, haben wieder ordentlich Rushing Yards gemacht. Todd Gurley 113 Yards, also wieder über 100. Und Los Angeles scheint eine sehr gute Offensive gefunden zu haben.
Genau, und sind ja aktuell sogar führend in den Division mit 2-1. Also das ist schon ein bisschen überraschend, glaube ich, hatte man nach Woche 3 mit Sicherheit nicht mitgerechnet. Hans-Peter, 49ers sahen gut aus, natürlich ein bisschen auch verletzungsbedingt. Jetzt haben sie ja sich den Deutschen geholt, Samoic, der jetzt neu gekommen ist, weil sie den Spieler auf IR setzen mussten. Und das war wirklich ganz viel Pech. Two-Point-Conversion verpasst, dann hat man einen Onside-Kick versucht, hatten sich geholt. Ja, aber hat trotzdem es nicht hingekriegt, diesen umzumünzen, vielleicht einen Field Goal Range zu machen, wurde dann entsprechend bei 4th and 20 wurde dann ja Brian Hoyer gesackt, hatte ein okayes Spiel, aber ich muss sagen, die Rams mit Goff, mit Watkins, mit Gurley waren wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich glaube, es ging mir wie euch allen auch. Ich habe eigentlich noch am Donnerstagabend habe ich gesagt, ne, das Spiel kann man doch nicht auf Thursday Night Games setzen. Und irgendwie haben das die Spieler alle komplett verinnerlicht und da uns alle gestraft dafür, dass wir das Spiel vernachlässigt haben. War Wahnsinn. Also ich habe die Highlights mir angeschaut, nur vom Spiel. Okay. Und was man da auch sagen muss, San Francisco hat knapp verloren. Also es lag rein nur daran, dass ein Wide Receiver seine Hauptaufgabe, den Ball fangen, bei der Two-Point-Conversion nicht richtig gemacht hat. Ansonsten war das ja eigentlich dann, wäre das noch ein Overtime-Spiel geworden. Wer weiß, wo das hingeführt hätte. Ja.
Genau, kommen wir direkt zum nächsten Spiel. Das Spiel in Europa, in London. Die Jacksonville Jaguars gegen die Baltimore Ravens. Vor dem Spiel habe ich gedacht, okay, Ravens können das Spiel gewinnen, sind eigentlich die bessere Mannschaft. Ja, haben in der ersten Halbzeit 15 Yards in Offensive geschafft. Negativrekord in der Franchise-History. Und Blake Bortles hingegen, der sah mal richtig gut aus und hat jetzt 3 Siege in London. Ich habe schon gesagt, scherzhaft auf Twitter, da könnte jetzt eigentlich, könnte man drüber nachdenken, ob die Jacksonville Jaguars nicht nach London umziehen oder nicht.
Ja, könnte man tatsächlich überlegen. Sie haben da ja schon häufiger gespielt und auch regelmäßig gewonnen. Und das Spiel war auch äußerst deutlich. Also wie ein Heimsieg 44-7, das machst du nicht jeden Tag. Und Jacksonville ist jetzt erstaunlicherweise auch 2-1. Bei Baltimore hat man wahrscheinlich gemerkt, dass ihr Offensive Lineman, der Marshall Yanda, verletzt raus ist, weil die Line waren nicht besonders gut. Joe Flacco Quarterback Rating von 0,5. Also schlechter geht's fast nicht und die Offensive war da wirklich eigentlich nicht existent.
Genau, man hat's gesehen, der Touchdown kam dann erst, als Ryan Mallett dann im Spiel war, der bei weniger Spielzeit trotzdem mehr Yards geworfen hat als Joe Flacco. Clemens, die Ravens Offense ist weiter unausgeglichen. Im Moment sind sie 32. in Pass Attempts und 2. in Run Attempts. Letztes Jahr war es genau andersherum. Die Ravens haben einfach schon seit 2 Jahren ein großes offensives Problem, oder nicht?
Ja, definitiv. Letztes Jahr kein Laufspiel und dieses Jahr funktioniert das wenigstens. Aber das Problem war, das hat dann am Sonntag auch nicht funktioniert. Und Joe Flacco ist, denke ich, der Grund, warum die Ravens die wenigsten Pass-Attempts haben. Durch die Verletzung, die ihn halt im Training-Camp sehr behindert hat, hat ja die ganze Preseason verpasst. Hat man einfach keinen Rhythmus gefunden. Und ich denke, deswegen ist man mehr darauf besinnt, den Ball zu laufen. Nur das Problem ist, der Leading Rusher, der mit Abstand der Ravens war Alex Collins. 9 Läufe für 82 Yards. Alex Collins war ein 5-Runden-Pick der Seahawks letztes Jahr, hat da nicht gut gespielt, wurde entlassen, war auf dem Practice Squad der New York Jets, hat nicht mal da ins Roster geschafft und wurde jetzt von den Ravens geholt. Und der hat dann in der Garbage Time gut gespielt, aber sonst Terrence West und Javarius Allen haben nichts hinbekommen und dann musste Flacco werfen und das hat überhaupt nicht gepasst. Ich glaube, 7 Yards hat er in der ersten Halbzeit gehabt. Beide Star Corner der Jacks, AJ Bouye und Jalen Ramsey, haben ihn einmal intercepted. Keine 50% der Bälle angebracht, deswegen wurde er dann gebencht. Sogar gut, es war sicherlich auch, weil man gesagt hat, das Spiel ist rum. Aber viel mehr solche Spiele sollte er sich nicht erlauben.
Nee, auf keinen Fall. Da sollte er wirklich, wirklich aufpassen. Wo wir gerade bei schlechtem Quarterback-Play sind, da gucken wir doch mal direkt zum nächsten Spiel. Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints. Die Panthers hatten vor diesem Spiel die zweitbeste Defense in der ganzen Liga. Sie haben in den ersten beiden Spielen nur jeweils drei Punkte zugelassen. Und dann kamen die Saints und haben gedacht, ja, nee, das wollen wir jetzt mal ändern. Drew Brees mit dem besten Passer-Rating seit letzten November. Und Hans-Peter, Cam Newton war mal richtig schlecht.
Ja, Cam Newton ist, ja, wie soll man sagen, Cam Newton spielt nach Leistung seiner Offense, also nach seiner Offense-Line. Und das hat man gesehen, vor 2 Jahren war super, das alles geklappt. Aber wenn da mal irgendwas im System hakt, dann ist er, also für mich ist Cam Newton kein guter Leader. Dann ist er wie ein kleines Kind, das nicht seine Süßigkeiten bekommt. Dann schreit's und blärt's, aber es überlegt sich nicht die Lösung. Und das hat man gesehen. Wenn es nicht läuft in der Offense, dann tut er nichts dafür, geht nicht dahin, arbeitet nicht mit der Offense, mit dem Coordinator, mit dem gesamten Staff zusammen, sondern dass er beleidigt und bockt und wirft und tut Dinge, läuft mal alleine, bringt aber nur 3 Yards, weil natürlich die Defense nichts anderes im Sinn hat von den Saints als Cam Newtons, ich sag's mal, verzweifelte Ego-Taten zu zerstören. Also ja, ich bin kein großer Freund von dem Cam Newton, der nach der Top-Offense von 2015 existiert nicht mehr für mich, als nicht alle mit einbezieht, sondern nur sich selbst.
Ja, wenn man das mal anguckt, man hätte ja eigentlich erwarten können, dass er gegen ja wahrscheinlich die schlechteste Secondary in der Liga hätte ein durchaus gutes Spiel haben können. Er hat es aber geschafft, ein Quarterback-Rating von 43,8 zu haben, was wirklich schlecht ist, 3 Interceptions zu werfen. Ja, und sein Gegenüber Drew Brees hat das wirklich mit Michael Thomas zusammen wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch das Run-Game war mit insgesamt 149 Yards doch sehr gut, Florian. Auch wenn natürlich die Snaps aufgeteilt waren, ich denke, da ist man sich bei den New Orleans Saints auch nicht so ganz sicher, wie man die Snaps jetzt aufteilt zwischen Kamara, zwischen Ingram und auch zwischen Adrian Peterson.
Genau, Adrian Peterson hat ja diesmal wieder nur 9 Snaps und 3,7 Yards im Average sind auch nicht besonders viel, also das läuft noch nicht so ganz. Und diese, ja, diese 3 Spieler, die man da hat, es ist zwar an sich eine super Sache, 2 so Top-Running-Backs und jetzt den neuen Kamara zu haben, der bei Third Downs richtig gut was laufen kann. Da hat er auch 2 Carries für 37 Yards, was natürlich super ist. Nur da Peterson und Ingram, die muss man irgendwie noch versuchen, besser einzusetzen, weil bisher produzieren die weniger als 4 Yards im Durchschnitt ungefähr und das bringt dem Team nicht besonders viel. Vor allem, weil die Offense ja die letzten Jahre jedes Jahr top war und Mark Ingram das die letzten Jahre auch sehr gut gemacht hat. Und man hat aber in dem Spiel zum Glück mal wieder gesehen, dass Drew Brees wirklich immer noch ein Top-Quarterback ist mit seinen 3 Touchdowns und die New Orleans Saints da souverän zum Sieg geführt hat.
Genau, es war wirklich wieder sehr gut, wie der ja auch alte Mann mit 38 Jahren das geführt hat. Wie gesagt, bestes Passer-Rating seit November mit einem Rating von 131,4 war das wirklich sehr, sehr gut. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann mit einem der spannendsten Spiele, wie ich finde. Das ging in Overtime, das Spiel der Chicago Bears gegen die Pittsburgh Steelers. Auch hier haben wir ein Ende gesehen, was wirklich sehr, sehr überraschend war. Also bleibt dran und hört unsere Analyse zu diesem Spiel.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, und wir sind wieder zurück bei Interception, den Football Talk auf meinsportradio.de. Bei mir sind immer noch Clemens, Florian und Hans-Peter und ich habe es schon angekündigt, wir wollen jetzt auf das Spiel gucken, was wahrscheinlich die kurioseste Szene des ganzen Spieltags beinhaltet hat. Markus Cooper blockt das Field Goal, trägt den Ball bis zur Endzone der Steelers, bleibt kurz vorher stehen, ja, der Ball wird gefumbelt, die Chicago Bears können dann nur ein Field Goal schießen. Das war, glaube ich, für mich die kurioseste Szene, weil es einfach unglaublich war. Dass ich glaube, ich hätte den als Trainer sofort gebencht und nie wieder das ganze Spiel über eingesetzt. Aber die Bears haben das Spiel trotz dieses ja Missgeschicks, dieser Kuriosität trotzdem gewinnen können, Clemens, mit 23-16.
Ja, das war ein super Spiel der Bears, muss ich sagen. Wobei man auch sagen muss, die Pittsburgh Steelers und insbesondere Ben Roethlisberger haben eine unglaubliche Fähigkeit. Egal wie der Gegner spielt, sie passen sich an die Leistung an. Wenn die Steelers gegen eine Top-Mannschaft spielen, halten sie fast immer mit. Allerdings haben sie auch mit den schlechten Mannschaften meistens Probleme, weil sie halt einfach aus irgendwelchen Gründen nicht viel besser spielen wie ihr Gegner. Sie können ihre Leistung nur gegen Top-Gegner abrufen. Wenn man das Ding anguckt, selbst in Chicago, denkt man, ja, Pittsburgh wird locker gewinnen. Aber nein, dieser One-Two-Punch, der mir super gefällt, das junge Running Back-Duo der Chicago Bears mit Jordan Howard, der letztes Jahr schon Rushing war, und dem Rookie, The Human Joystick, Tariq Cohen, der kein 1,70 Meter groß ist, aber unglaublich wendig, der hat die Steelers richtig vor Probleme gestellt und die Defense der Bears hat einen super Job gemacht.
Genau, es war der Football, den John Fox sehen will von seiner Mannschaft. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Running, viel mit dem Running Back arbeiten, hat er jetzt zwei sehr, sehr gute Leute dabei.
Was 220 Yards Rushing.
Genau, also wirklich ganz, ganz stark. Und was da sich die Frage gestellt werden muss, Hans-Peter, die Defense des Steelers weiß, dass die Right Receiver der Chicago Bears eigentlich nicht existent sind. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin, das Running Game hinzukriegen. Auch die Offense der Steelers war, wie gesagt, nicht existent. Der einzige, der halbwegs auf dem Spielfeld war Antonio Brown, aber Bell nicht da, Eli Rogers nicht da. Also wirklich viele, viele Personen, die einfach ihre Leistung abgeprüft hat. Und ich habe mal nachgeguckt, Mike Tomlin hat bis jetzt in jeder Saison ein Spiel gehabt, wo man eigentlich denkt, das müssen sie gewinnen, aber es verlieren sie trotzdem. Letztes Jahr war es gegen die Philadelphia Eagles mit 34-3. Jetzt dieses Spiel. Was kann man jetzt zu diesem Spiel aus Sicht des Steelers eigentlich sagen?
Ja, aus Sicht des Steelers, also gerade bei mir als Steelers-Fan, man schaut es ja immer sehr realistisch an. Also die Schwächen sind ganz klar gewesen am Sonntag. In der Offensive merkt man einfach, Le'Veon Bell ist da noch fehl am Platz in dem ganzen System. Das Ben Roethlisberger ist ein Mensch, der braucht Abläufe. Der fokussiert sich schon am Tag, nachdem die alte Saison vorbei ist, auf die Läufe. Und Le'Veon Bell war nicht im Training Camp dabei. Le'Veon Bell fehlen 4 Wochen und die 4 Wochen auffüllen. Wenn er so weitermacht, schafft er nicht. Da ist der Le'Veon Bell diese Saison zu vergessen und er will sich ja eigentlich für einen neuen Vertrag empfehlen, für mehr Geld empfehlen. Hat er sich, glaube ich, momentan komplett aus dem Rennen genommen. Dass er seinen Touchdown läuft, das muss er. Er findet so langsam auch die Gaps. Die O-Line ist da ein bisschen angeschlagen momentan. Da fehlt halt einfach auch ein bisschen das Timing von den O-Linern, um die Gaps aufzumachen, die letztes Jahr aufgingen wie das Scheunentor. Das dauert alles noch ein bisschen. Ich denke, dass da die Stimmung gerade alles ein bisschen runter ist. Gesehen, die Pässe von Ben gehen dann oftmals einfach mal tief, wenn er merkt, Running Play läuft nicht, kann er sich drauf verlassen, aber ja, Bleachens haben es ja gezeigt, dass es war. Ben war bei 22 von 39, kann er auch besser.
Ja, ja, auf jeden und Fall. Das kann er besser, das wissen wir von ihm.
Aber ganz kurios in dem Spiel, was du ja gerade angesprochen hast, die schwachen Wide Receiver der Bears, ich habe eben mal nachgeguckt. Ja, Mike Lennon hat im ganzen Spiel 4 Pässe auf Receiver geworfen, wovon einer ankam, zu Deontay Thompson für 9 Yards und das war's. Sonst ja, nur auf die Titans und vor allem die Running Backs. Ja, also das ist unglaublich, daran müssen sich die Gegner erstmal gewöhnen.
Ja, das war das, was auch die Steelers, da kommen wir dann nämlich von dem, was die Offense gemacht hat, ansonsten lief die Offense gut. Zur Defense, die Defense, das ist von Linebackern ein großes Problem und die Bears haben das genial ausgenutzt. Sie haben einen Quarterback, wie du sagst, der nicht gut tiefe Pässe werfen kann, der nicht gut seine Wide Receiver bedient hat, bisher schlecht ausgesehen hat. Was macht man, wenn man tief eine Defense hat, die tief ganz gut verteidigt, ein starkes Scheme hat für die Zonen, gerade für so Wide Receiver? Also für Quarterbacks, die tief werfen, sind die super, aber Mike Lennon kann nicht tief werfen und die Bears spielen dann einfach kurze Pässe, vor allem immer so Screen-Pässe auf die Running Backs als Second Option, so sah es aus, aber ich unterstelle den Bears, die haben das genial gemacht, die haben die Steelers immer die First Option fokussieren lassen und dann einfach nur gehofft, dass die O-Line so lange hält und das Timing passt und dann standen da Howard und Cone, haben die Bälle abgenommen und die Linebacker sind im Moment ja auch nicht die Outside-Linebacker. Die haben jedes Mal den Angle verkackt, die waren schon irgendwo zu tief getroppt, haben auf irgendeinen Fake von Clannon gebissen und dann wirft man halt einen Screen oder so einen Lob, einen kurzen und hat 10, 15 Yards vor sich frei, genial gemacht. Die Steelers-Defense komplett aus dem Spiel genommen und so müde gemacht, auch durch dieses ständige Hin und Her, weil er hat ja auch 6-mal dann versucht, tief zu kommen oder 3-mal. Dreimal hast du gemeint, gell? Also ich habe jetzt
das 6-mal markiert. Pässe, aber die überhaupt für Wide Receiver probiert waren, das habe ich nur geguckt.
Ja,
ich habe auch genau. Pässe auf Tight Ends auf jeden Fall, aber klar, ab und zu dann mal tief gehen, wenn man es immer probiert hat, dann schafft das auch mal ein Mike Glennon.
Und dann war die Defense natürlich am Ende vom Spiel außer Puste, weil sie gerade auf der Linebacker-Position, die wichtigste Steelers-Position, ich selber habe Linebacker gespielt, wenn man da die Linebacker so hin und her scheucht, dann hat man am Ende vom Spiel in der Overtime alle Möglichkeiten und die haben sie mit diesen 2 Touchdowns, sage ich mal, in der Overtime perfekt aufgezeigt und obwohl die Steelers ja dann nochmal eine Chance hatten, den Fehler zu fixen. Die waren platt, die konnten es nicht mehr verteidigen. Und die Bears, also ich habe den Hut gezogen vor den Bears nach dem Spiel. Das war nicht das, womit man gerechnet hat. Die Steelers haben nicht aufgegeben, haben sich wieder zurückgekämpft in der zweiten Halbzeit. Aber ja, auch der Preis war halt der, dass die Defense am Schluss durch war. Und wenn halt die Defense zuerst aufs Feld muss, ich spreche da aus Steelers Sicht, ja, keine andere Wahl. Ja, tut mir leid, wenn ich mit den Steelers so weit ausfächer, aber das Spiel ging mir besonders nah, weil halt Chicago sich so gut vorbereitet hat und das die eigene Schwäche zur Stärke gemacht hat.
Ja, also das hat man wirklich gesehen. Das ist auch voll okay, dass du uns ein bisschen auch in die Tiefen dieses Spiel reingeführt hast. Wir wollen jetzt aber dann auch trotzdem nach der ausführlichen Analyse zum nächsten Spiel gucken. Wir bleiben hier bei einer NFC North und gucken nach Minnesota. Die Vikings haben zu Hause die Tampa Bay Buccaneers empfangen, die ihr zweites Spiel jetzt erst hatten, nachdem sie in der Woche 1 aufgrund des Tornados frei hatten. Die Vikings waren ohne Quarterback Sam Bradford. Case Keenum war dort wieder der Ersatz. Der hat schon in der zweiten Woche ja zum Ende hin übernommen gehabt. Und was Case Keenum abgeliefert hat, Florian, das war mal vom Allerfeinsten.
Das war richtig stark. 95,9 Quarterback Rating, 142,1 Passer Rating, 3 Touchdowns, keine Interception, 369 Yards. Da kannst du jede Statistik vorlesen. Das klingt alles sensationell und das war ganz stark. Also da hat man den Starting Quarterback in keinem Fall auf jeden Fall irgendwie vermissen lassen. Und ich meine, sie sind super ins Spiel gestartet, haben zur Halbzeit schon 21-3 geführt und dann war das Spiel quasi ja schon erledigt, weil das war so stark vom Quarterback. Er hat nur 8 Pässe daneben geworfen, 25 von 33, auch ziemlich gut. Und ja, Stefon Diggs war wohl sein Lieblingsziel. Der hat 173 Yards gefangen und dann weitergelaufen. Das waren 21,6 im Average, also mehr als 20. Ab 20 sagt man ja, ist ein Explosive Play, davon gab es also einige. Und das war beeindruckend, wie sie da die Tampa Bay Defense auseinandergenommen haben.
Genau, die Tampa Bay Buccaneers Defense hat ja auch mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt. Clemens, wenn ich mir jetzt mal die offensive Seite des Balls angucke, war Winston okay, würde ich sagen, hatte einige schlechte Bälle auch damit dabei. Aber was das große Problem der Bucks ist, sie haben ja einfach kein Running Game, nur 26 Rush Yards. Es ist zu wenig, damit kannst du deine Offense nicht vernünftig aufbauen, weil du total eindimensional bist.
Ja, also für die Buccaneers sieht es nicht gut aus zurzeit. Sie haben ihre Bye Week schon gehabt und jetzt schon sind 7 der 11 Defensive Starter auf dem Injury Report zurzeit. Das ist ganz heftig und ich muss dir jetzt widersprechen, ich mache Jameis Winston Vorwürfe, so langsam höre ich auf, ein Fan von ihm zu sein. 3 Interceptions geworfen und er hat Top-Receiver, aber andauernd über, unter oder unterwirft er. Er schafft es Woche für Woche Mike Evans zu überwerfen. Und das sollte bei einem 6'5", also knapp 2 Meter großen Receiver, nicht so oft passieren. Da muss ich auf jeden Fall was verbessern. Natürlich würde ihm ein Running Game helfen. Jetzt Doug Martin kommt in Woche 4 zurück, müsste er. 3 Spielsperre hatte er ja dann dieses Jahr noch. Wird man sehen, ob er den Unterschied machen kann. Charles Sims ist ein reiner Receiving Back und Jaquise Rogers alleine, das reicht halt nicht. Also das Running Game für die Buccaneers wäre vielleicht was, um Jameis Winston zu entlasten, der zurzeit, also jetzt gegen Minnesota, klar auch gegen eine sehr gute Defense, aber wirklich nicht gut aussah.
Ja, genau, das war also wirklich dann auch teilweise dann zum Ende nicht gut aus. Ich hab gesagt, war okay, wie gesagt, er hat einige schlechte Entscheidungen getroffen. Da muss auch ein bisschen mehr auch von ihm kommen. Natürlich, die Defense ist wirklich sehr, sehr gebeutelt. Du hast gesagt, 7 von 11 Spielern sind dort verletzt. Und das muss man jetzt mal gucken, wie die Buccaneers damit umgehen können. Da müssen auch einige Spieler natürlich einen Schritt nach vorne machen. Jameis Winston dort entsprechend auch, aber auch die Running Backs und dann die Backups in der Defense, ne, wobei es natürlich sehr, sehr schwierig wird. Man muss mal gucken, wie sie jetzt in den nächsten Wochen sich präsentieren werden. Ja, Hans-Peter, gucken wir auch das dritte Spiel in diese nochmal, und das schon wieder sind wir bei der NFC North. Ich finde, die bis jetzt sehr, sehr gut präsentieren sich. Die Detroit Lions waren bei den Atlanta Falcons zu Gast. Und es war ein sehr, sehr enges Spiel, was die Falcons fast noch verloren hätten am Ende.
Für mich war es auch eigentlich schon so gegessenes Spiel. Also sei ja von Anfang an eigentlich stark, dass die Falcons das Grundspielen. Aber ja, die Lions, Matthew Stafford hat es ja die Wochen davor schon bewiesen, sind stark dieses Jahr. Und gegen so eine Defense muss man erstmal in den Tritt kommen. Wir haben es dann geschafft und so knapp zu scheitern mit so einer krassen Schiedsrichterentscheidung auch, das ist hart zu nehmen. Aber ich würde da trotzdem gefühlt als Sieg rausgehen, weil man hat bis zum letzten Atemzug gekämpft und das Spiel nicht aufgegeben. Ich fand es eine klasse Leistung. Das Ende natürlich war sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, wie ihr es seht, das hat jeder schon gesehen. Ich finde, ja klar, es wurde auch gleich erklärt, gut auch war, dass Dean Blandino dabei war von Fox, der das natürlich noch während gar nicht klar war, was da passiert auf dem Feld, sofort als Ref und als Experte erkannt hat, was passiert ist und auch richtig gesehen hat, wie ich finde.
Genau, Clemens, du warst ja auch Mitglied beim Flaggenwerfer-Podcast. Ich würde dich da einmal kurz ein bisschen bitten, nochmal genau in diese Situation reinzugehen, was jetzt auch genau dann der Fall war und warum es dann ja diese Kontroverse das Ende gab, wo es man eigentlich gesagt hat, das Gefühl hätte, ein Play sollte eigentlich doch noch drinnen gewesen sein.
Ja, also die Sache war, dass der Pass kam von Matt Stafford auf Golden Tate von der 1-Yard-Linie und man dachte, es war ein Touchdown, aber dann wurde Tate an der Halb-Yard-Linie mit dem dadurch war es kein Touchdown. Und auf dem Feld wurde ja ein Touchdown gegeben und die Entscheidung wurde also durch das Official Review reversed. Und es war so, der Spielzug ist bei 12 Sekunden gestartet und endete bei 9 Sekunden zu gehen. Und durch die durch den Wechsel danach wurde noch ein 10-Second-Run-Off verkündet. Und durch diesen war dann das Spiel um, statt dass die Lions noch ihren vierten Versuch gehabt hätten. Und ich denke, das hat dann noch das Ganze etwas, die Wut der Lions etwas befeuert. Noch mehr als die Entscheidung. Einen Schuss hätten sie noch gehabt in die Endzone für den Sieg.
Ja, genau, es ist wirklich ein sehr unglückliches Ende. Es ist nun mal jetzt so die Regel, deswegen kann man das jetzt auch nachvollziehen. Es wurde damals gemacht, um einfach genau das wegzunehmen, weil es ist genau in andere Richtung schon passiert gewesen ist. Also im Endeffekt kann man es wahrscheinlich keinem richtig machen, egal wie man die Regel dann noch im Endeffekt setzt. Florian, nochmal kurz jetzt zu den Falcons. Matt Ryan mit einem Tag, ich weiß nicht so genau, wie ich ihn einordnen soll. Was sagst du? 2 Touchdowns, 3 Interceptions? Schwierig.
Ja, schwierig kann man ihn gut nennen. Der hat jetzt zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder mehr als eine Interception geworfen, aber hat immerhin noch 2 Touchdowns erzielt und die Interceptions, wenn man da genau hinschaut, dann waren da auch 2 dabei, wo der Falcons-Spieler jeweils nochmal den Ball fangen muss und das Problem ist halt, der Ball rutscht aus den Händen raus und die Spieler der Detroit Lions sind da und können den Ball aufschnappen und dann passieren halt so 2 Interceptions mal schnell. Abgesehen davon hat die Offense der Atlanta Falcons wieder sehr gut ausgeschaut. Sie haben ja auch wieder ein überragendes Running Game gezeigt mit Devonta Freeman und Tevin Coleman. Haben da 151 Yards aufgestellt mit einem Average von 5,4. Also das sah wieder sehr ordentlich aus und ich bezweifle, dass Matt Ryan so schnell nochmal 3 Interceptions werfen wird.
Das wage ich auch zu bezweifeln. Damit gehen wir gleich in eine kurze Pause, denn von dem einen Super Bowl-Verlierer gehen wir zum Super Bowl-Gewinner, die New England Patriots, die die Texans empfangen haben und sich doch überraschend schwer getan haben. Darauf gehen wir gleich ein und natürlich auch noch einige weitere Spiele. Also bleibt dran, hier bei Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei dem nächsten Spiel, bei dem Interception, dem Football Talk auf meinsportradio.de. Wir gucken jetzt zu dem Super Bowl Champion, den New England Patriots. Sie haben die Houston Texans empfangen und wir haben ja schon bei den letztjährigen Playoffs gesehen, dass sie durchaus Probleme haben gegen die Texans. Und das hatten sie dieses Mal wieder. Das muss man ganz klar so sagen. Hans-Peter, das war Punktlandung.
In der Tat. Ich fand, dass die Patriots in den letzten Minuten von dem Spiel wirklich, das war nicht nur die Patriots, das war auch wirklich Tom Brady Goat-Modus. Also er kann, egal wie stark der Gegner ist, wie schwer das Spiel verläuft, diesen Schalter umlegen nochmal. Wir haben es ja gesehen dieses Jahr in der übelsten Art und Weise und das war wieder einmal mehr ein Beweis dafür, dass er das einfach kann und dann auch die ganze Mannschaft diesen Modus hat. Was Brandon Cooks da in der Endzone macht, ist schon eigentlich eine Zirkusnummer. Ich habe eigentlich gedacht, er macht noch einen Salto raus zu, nachdem er den Toe-Tap gemacht hat. Das hätte die Nummer nochmal abgerundet. Wahnsinn. Vor allem, was man nicht vergessen darf, sie haben gegen Deshaun Watson im absolut nicht Rookie-Modus, sondern NFL-Modus gespielt. Also Deshaun Watson ist ein absoluter starker Quarterback, den man nicht angemerkt hat, dass er in seinem Rookie-Jahr ist in dem Spiel. Der ist wirklich mit dem Spiel gewachsen und ja, hätte die Patriots fast zur Niederlage gezwungen.
Genau, so wird, ja, fand ich auch wirklich überraschend stark, da ja eigentlich die Rookies in eigentlich immer schwere Probleme haben, gerade natürlich auch gegen Bill Belichick. Also wirklich sehr, sehr gut dafür gesorgt, dass es sehr, sehr eng blieb, war ein wirklich gutes Spiel von ihm. Auch der Pass Rush der Texans war sehr, sehr gut und sie haben ja so ein bisschen was Historisches geschafft, möchte ich es mal nennen. Und zwar haben sie einen Fumble, Javonte Clowney hat einen Fumble zum Touchdown returned. Und hat das somit das erste Mal geschafft seit 2009. Das heißt, Tom Brady hat es in den letzten 8 Jahren ja geschafft, wenn ein Ball gefumbelt wurde, dass er nicht zum Touchdown getragen wurde oder selbst ganz, ganz wenig gefumbelt. Also da auch was Unglaubliches geschafft. Aber natürlich für die Texans, es war eine gute Leistung, auch mit einem Rookie-Quarterback. Und das spricht dafür, dass man wirklich nah dran ist an den Patriots. Und die Patriots, die müssen sich Gedanken machen, wenn die Defense weiterhin so schwach ist. Und auch, dass sie, wenn die O-Line keine Lösung gegen diesen Pass-Rush findet, dass man mit ein bisschen Pech dann auch in den Playoffs gegen die Texans, wenn es dazu kommen sollte, natürlich ausscheiden kann, Clemens.
Ja, definitiv. Denn die Texans könnten noch deutlich stärker sein. Die haben eine super Defense, die aber, finde ich, auch noch mehr zeigen könnte. Und Deshaun Watson muss natürlich noch einiges lernen. Und allgemein, das Rushing Game ist auch nicht optimal, aber trotzdem haben die Texans die Patriots an den Rand der Niederlage gebracht und die Texans scheinen so eine Art Angstgegner für die Pats zu sein. In den letztjährigen Playoffs konnten sie ja mit Brock Osweiler als Quarterback lange gut mithalten und ja, das wird interessant. Deshaun Watson zwar 2 Interceptions geworfen, aber gut, die zweite war bei der Hail Mary, bei der man ihm aber einen Vorwurf machen kann, dass er das letzte Timeout zu spät genommen hat. Das hat er dann, glaube ich, nur mit 3 Sekunden zu spielen genommen. Statt, da wären vielleicht noch 2 Plays drin gewesen und wer weiß, ein gutes Play noch und vielleicht hätte man auch ein Field Goal schießen können. Was ja zu Overtime gereicht hätte.
Genau, das hätte gereicht. Ich fand ganz spannend. Ich glaube, ich habe da Gronk dann noch bei der Hail Mary als Verteidiger bei den Patriots gesehen. Das fand ich auch ganz lustig. Aber ich will jetzt gerne zum nächsten Spiel kommen und zu dem nächsten überragenden Quarterback. Manche Leute sprechen von ihm von dem talentiertesten Quarterback aller Zeiten, Aaron Rodgers. Die Packers haben zu Hause die Cincinnati Bengals empfangen, die ja in den letzten Wochen ja wirklich gar nicht gut gespielt haben. Haben jetzt einen neuen Offensive Coordinator gehabt und ja, Florian, da hat man direkt dafür gesorgt, dass die Bengals nah dran waren an der Überraschung.
Genau, die waren sehr nah dran. In der Halbzeit waren sie 21-7 vorne. Spiel ging dann in die Overtime bei Tide bei 24 und dann hat Green Bay doch noch gerade so rumgerissen, dass sie zu Hause im Lambeau Field noch ungeschlagen bleiben für dieses Jahr. Aber das Spiel war durchaus ungewöhnlich, denn Aaron Rodgers hat sich tatsächlich mal eine Interception erlaubt, die dann zum Pick 6 noch sogar umgewandelt wurde. Über 75 Yards von William Jackson. Das ist Aaron Rodgers bisher noch fast nie passiert. Ich meine, es ist jetzt die zweite oder dritte bisher gewesen in seiner Karriere.
Die zweite.
Zweite genau. Sogar, ja.
Er hatte also 2009. Woche 1 schon eine gewonnen, genau. Die dann zurückgenommen wurde.
Genau, die gegen die Seahawks in Woche 1 wurde er leider zurückgenommen wegen der Strafe im Illegal Block in the Back. Aber jetzt eben seine zweite. Und ja, das war schon beeindruckend, dass Cincinnati jetzt, wo sie die ersten beiden Spiele ja gar nichts gezeigt haben, eigentlich so stark rausgekommen sind und die Packers wirklich am Rand zur Niederlage hatten. Und In Overtime hat es dann gerade so noch gereicht für Green Bay.
Ja, genau. Kurz zu den Bengals noch. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Da scheint es auch so aussehen, dass Joe Mixon dann der Running Back der Zukunft sein wird. Hat die meisten Snaps von allen Running Backs. Aber Hans-Peter, ich möchte mal auf die Green Bay Packers zu kommen. Man hat es hier auch wieder gemerkt, es gibt Probleme in der Defense. Und aber auch gerade das Run-Game ist wirklich ein großes Problem. Ty Montgomery scheint nicht die endgültige Lösung im Running-Game zu sein. Und da müssen sich die Packers jetzt was einfallen lassen, ja, damit sie dieses Spiel im Gang bekommen. Denn wenn sie das wirklich zum Super Bowl gehen wollen, müssen sie sich dort entsprechend improven.
Definitiv. Ja, wie du sagst, es war Ty Montgomery war zwischendurch von der Bengals-Defense komplett ruhig gestellt. Also da war nicht viel, es ging keine Option, kein Laufweg, nichts hat geklappt. Also ja, da war schon auch dann die Ideenlosigkeit bei Aaron Rodgers zu spüren zwischendurch, dass er da im Laufspiel nicht das gefunden hat, was er gesucht hat. Und ich denke auch, die Interception hat es schon früh im Spiel gezeigt, dass da der Rhythmus in der Offense nicht gepasst hat und auch die O-Line nicht so im Spiel war, wie er sich das gewünscht hat. Also da waren ziemlich viele Unstimmigkeiten, definitiv.
Genau, die O-Line hat ja immer noch das Problem mit den beiden verletzten Tacklen. Das merkt man schon, dass ihm die auch beide fehlen, weil auch die Backups dort noch nicht ganz so bereit sind für die NFL scheinbar. Wir gucken mal zum nächsten Spiel, Clemens. Das Spiel der Tennessee Titans gegen die Seattle Seahawks. Titans haben das am Ende mit 33-27 gewonnen. Bevor wir jetzt auf das Spiel gehen, möchte ich bei euch noch einmal eine Regelkenntnis. Und zwar gab es eine Szene, in der ersten Halbzeit war das, wo Richard Sherman mit einem Late Hit, also hinter der Außenlinie gegen Marcus Mariota kommt. Das kommt zur Rudelbildung. Für mich war es wirklich ein sehr, sehr später Hit. Das hat man auch ganz klar so gesehen. Und viele waren davon ausgegangen, dass Richard Sherman entsprechend ejected wird. Aber das Gegenteil war der Fall.
Lag daran, Sherman, vielleicht mal um das noch für die, die das Spiel nicht gesehen haben, zu erklären, hatte schon eine persönliche Strafe, wo man für die zweite dann rausgeschmissen wird. Der hat es nämlich geschafft, in einem Play 3 Strafen zu bekommen. Er hat den Receiver gehalten, dadurch hat Cam Chancellor eine Interception gefangen, dann hat er den Receiver noch als der dann praktisch zum Verteidiger wurde beim Interception Return gehalten und er hat danach noch einen dummen Spruch rausgehauen. Und für diesen dummen Spruch hat er dann ein Sportsmanlike Conduct bekommen und die erste Strafe fürs Ejecten. Und jetzt dann der Late Hit. Ich dachte es auch im ersten Moment, aber dann ist mir eingefallen, das ist keine Strafe, für die man ejected werden kann. Das sind mehr Sachen wie Beleidigung und in die Richtung geht das mehr. Oder jetzt, wenn es sehr brutale persönliche Angriffe sind wie Dritte oder sowas. Aber dieser Late Hit jetzt alleine dafür reicht da nicht. Und deswegen durfte Sherman dann weitermachen, auch wenn er dann mit der gesamten Defense die Niederlage des Seahawks nicht verhindern konnte.
Ja, aber was man dazu noch sagen muss, der Hit von Sherman, aber so muss er durchziehen als Verteidiger in der Situation. Es war grenzwertig, aber es ist die NFL, jeder weiß, dass da kommt. Und die Seahawks Defense ist dafür berühmt, dass die nicht aufhören, bevor das Play nicht rum ist. Was, wenn er ihn nicht mehr richtig gekriegt hätte und er nochmal einen Schritt zurück macht, einen Stepback macht und dann in die Endzone läuft? Also ich fand es einen geilen Hit von Sherman. Was danach passiert ist, ist natürlich nicht Football, aber der Hit war in meinen Augen richtig, dass er den durchzieht.
Das stimme ich auch zu. Und es gab ja auch Wiederholungen, wo er Mariota zumindest mit einem Fuß noch inbounds war und man muss halt auch überlegen, wenn er da mit Vollspeed drauf zuläuft, dann ist es halt eine ganz enge Entscheidung. Letztes Jahr hat er auch zum Beispiel Jared Goff, als der in die Endzone laufen wollte, mit Vollgas rausgehauen. Klar, der war komplett inbounds, aber damals wurde er dafür gefeiert, jetzt wird er dafür ausgebucht und ja, ist halt grenzwertig, aber ich bin froh, dass er deswegen nicht ejected worden konnte.
Ja, ich denke auch grenzwertig war es. Ich fand wirklich sehr, sehr stark, wie die Titans dann entsprechend ja gegen Sherman vorgegangen sind und den Quarterback wirklich komplett verteidigt haben. Das fand ich auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch sehr, sehr wichtiges Zeichen, dass man das, auch wenn natürlich ein Hit war, der sehr, sehr spät kam, dass man ihn trotzdem so nicht stehen lässt und dass man ihm mal direkt zeigt, hey, so weit und nicht weiter, bitte. Fand ich sehr, sehr stark. Auch ansonsten fand die Titans wirklich sehr, sehr gut. DeMarco Murray war fit. hat richtig gut viel gelaufen und hat die Run-Defense der Seahawks mal wieder für große Probleme gestellt. Sie haben jetzt nach dem letzte Woche haben sie 159 Yards gegen die 49ers zugelassen und jetzt 196 gegen die Tennessee Titans. Und auch ansonsten war das wirklich eine sehr, sehr runde Leistung von den Titans, gerade in der Offensive, Florian.
Ja, das stimmt, das war eine sehr gute Leistung von Tennessee. Das Rushing Game gegen Seattle's Defense war natürlich wieder beeindruckend mit 195 Yards und da zum Beispiel der 75 Yard Touchdown Run von DeMarco Murray, das war beeindruckend einerseits und andererseits weiß ich auch nicht, was da die Seattle Defense gemacht hat da im dritten Quarter, denn sie haben da einige große Spielzüge zugelassen, dann auch noch ein 55 Yard Pass, der zum Touchdown geführt hat, also da haben sie das Spiel aus der Hand gegeben und da hat einfach der Pass Rush überhaupt nicht funktioniert. Letztes Jahr hatten sie noch den besten in der Liga, haben pro Spielzug 3,4 Yards zugelassen im Rushing und dieses Jahr sind sie im Moment 5, noch irgendwie viel Yards. Dieses Jahr sind sie Letzter, letztes Jahr waren sie Bester und sie haben sich ja sogar noch verstärkt mit Sheldon Richardson, aber der greift da bisher auch noch nicht und so hat Tennessee das optimal ausgenutzt, ist im dritten Viertel extrem weggezogen und ja, auch ihr Quarterback Marcus Mariota hat ja gut gespielt, hat ein 104er Passer-Rating, 2 Touchdowns geworfen, keine Interception, also eine einwandfreie Leistung. Wurde auch gut von der Offensive Line beschützt. Die Seahawks haben fast keinen Druck ausüben können. Da kam wirklich sehr wenig. Hatten auch keinen Sack, keinen Fumble. Und die Interception wurde ja auch zurückgepfiffen, wobei man da auch nochmal die Regeln befragen müsste, weil der Receiver ja wirklich einiges vom Ball weg war und den Ball eh nicht hätte fangen können. Und dann ist die Frage, ob es da einen Holding bzw. Pass Interference Call geben sollte, meine ich. Aber so wie es ausgegangen ist, haben die Titans verdient gewonnen.
Clemens, hast du das gesehen, das Play? Kannst du vielleicht dazu direkt was sagen?
Ja, also es war ein Pass, ging in die Mitte des Feldes. Eric Decker war auf der rechten Seite, ist in Richtung Mitte gezogen mit einer Art Corner Route, würde ich sagen. Ja, mehr eine Post-Route, also er ist praktisch gerade ausgelaufen und dann schräg links mittig rein und da stand dann halt Cam Chancellor und ich muss sagen, die Strafe war berechtigt, denn wenn Sherman ihn da nicht hält, hat Decker zumindest die Chance den Zweikampf des Balles mit Sherman so in Richtung Ball zu verlagern, dass Chancellor nicht ganz einfach dahinter den Ball abfangen kann. Von daher muss ich sagen, da war Sherman ein bisschen zu früh dran, aber ich denke, hätte es die Flagge nicht gegeben, würde man da jetzt auch nicht groß drüber diskutieren.
Okay, gut, super. Danke schon mal, Clemens, dass du uns so in die Regeln auch einführst. Ich möchte jetzt auf das nächste Spiel zu sprechen kommen, Hans-Peter. Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Und wir haben einen jungen Helden, einen Rookie-Kicker, Jake Elliott, der mal eben das weiteste Field Goal in der Geschichte des Stadions geschossen hat mit 61 Yards.
Ja, geil. Bei mir war das, ich bin gerade aus dem Einzelspiel von den Steelers raus dann noch in die Red Zone und da lief ja gerade alles heiß zu dem Zeitpunkt. Also das war ja, man wusste ja gar nicht mal, in welches Spiel man schauen sollte und dann wird man da im Prinzip, ich finde, Field Goals, wenn die gezeigt werden, in der Red Zone gerade, bei NFL Red Zone. Die frieren immer so die ganze Spannung von überall, die herrscht ein und fokussieren so auf einen Moment. Da liegt der Ball, der Long Snapper hat den Ball und der Kicker ist bereit. Oh, dann bist du so einen Moment rausgenommen und dann denkst du, was, wo liegt der Ball, wenn du dann das einzelne Field Goal 6 siehst und denkst, es liegt auf der Mittellinie, 61 Yards, okay, und der junge Rookie hat das auf dem Bein, in so einer Rivalität, wie die Eagles und Giants haben, der hat mal eben da sich selbst und das ganze Team und alles in der Hand und dass er das so eiskalt einnetzt, das ist schon richtig, richtig gut gewesen. Vor allem, das Spiel sah ja eher nicht nach Eagles-Sieg aus, wenn man dann wieder die Leistung von Odell Beckham, der jetzt wieder in seiner alten Form zurück ist, sieht. Und ist schon so, da kann er ein paar Wochen lang noch mit rumlaufen, was er da geschafft hat. War phänomenal.
Auf jeden Fall, das kann er definitiv tun. Die Eagles, ansonsten waren sie eigentlich ganz gut aus. Waren das Running Game, war viel geschollen in den letzten zwei Wochen, aber diesmal sehr, sehr gut mit 193 Yards. Sah eigentlich soweit ganz gut aus, bis Ende dritten Quarters, wo auf einmal die Giants heiß wurden, innerhalb kürzester Zeit mal drei Touchdowns warfen. Trotzdem muss ich sagen, Clemens, das Running Game der Giants ist weiter nicht existent. Eli hatte 47 Würfe. Ja, und OBJ pinkelt mal eben in die Endzone der Eagles.
Ja, definitiv, nur das Running Game ist nicht existent und das hat zwei Gründe. Erstens, ihre Running Backs sind Shane Vereen, der auch mehr ein Ballfänger als ein reiner Runner ist, und Paul Perkins, der ein Mitrunden-Pick 2016 war, der zwar talentiert ist, aber es nicht zeigen kann. Und die O-Line der Giants ist gar nichts. Sie haben Weston Richburg, einen akzeptablen Center. Und dann haben sie noch einen Tausch gemacht, der für Probleme gesorgt haben könnte. Sie haben Justin Pugh, einen eigentlich wirklich guten Guard, der bisherige Left Guard, auf Right Tackle gestellt. Und das heißt, da war jetzt im Inneren, wo natürlich doch eine Mehrzahl der Läufe bei den meisten Teams durchgeht, gerade auch Perkins eher ein kräftigerer Läufer schon, da hatte man dann gar keinen guten Blocker mehr oder zumindest einen weniger. Und das hat die Giants dann komplett in dem Sinne eliminiert. Und Eli sieht jetzt dieses Jahr auch wieder nicht so gut aus. Und dann sind 47 Würfe für ihn viel zu viel. Und dann kommen die Interceptions, dann kommt der Druck und man kann nicht immer die tollen Receiver finden, auch wenn er davon viele hat.
Genau, also du hast es, glaube ich, gut erklärt, wieder mit der O-Line das große Problem der Giants. Ja, wenn wir jetzt auf die Zeit gucken, wir sind schon ziemlich am Ende, muss ich sagen. Ich denke, wir hätten noch viele weitere Spiele zu besprechen, und es waren wirklich viele Highlights, die es gab, zum Beispiel die Jets, die ihren ersten Sieg eingefahren haben und somit ja einen Sieg mehr haben als die Giants, was aus seiner Sicht natürlich nicht sein kann. Das wird man sich erstmal sicher die nächsten paar Wochen werden noch anhören müssen, weil auch gerade die Giants jetzt ein schweres Restprogramm haben in den nächsten zwei Wochen mit zwei schweren Auswärtsspielen in Tampa Bay und auch bei den Detroit Lions, wenn ich mich richtig erinnere. Also trotzdem muss ich sagen, es hat viel, viel Spaß gemacht, dieses Wochenende zu gucken, weil es wirklich viele, ja, unglaubliche Ergebnisse gab, Ergebnisse, mit denen man nicht gerechnet hatte, spannende Spiele. Ja, Hans-Peter hat es gesagt, in der Red Zone war bei der 19 Uhr Geschichte war wirklich, ja, das Board am Brennen in der Red Zone, da ging einmal alles möglich hin und her. Ich möchte mich bei euch dreien ganz herzlich bedanken. Ich denke, wir haben das ganz gut abdecken können und haben jetzt wieder gute Meinung dazu eingeholt und ja, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag und wir hören uns wieder nächste Woche mit, ja, hoffentlich wieder spannenden Ergebnissen, engen Geschichten und mal gucken, ob wir dann wieder so viel zu besprechen haben oder ob es dann ein bisschen weniger ist. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, hört uns gerne weiter, gebt uns gerne ein Feedback bei iTunes, wenn es euch gefällt hat, gerne 5 Sterne und natürlich empfehlt uns weiter, hört uns sowohl im Podcast als auch bei meinsportradio in der Live-Sendung. Also schönen Abend, macht's gut, ciao.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.